Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Wir erinnern heute an die verstorbene Theologin Uta Ranke-Heinemann. Was sie zum Thema Staubsauger, Vatikan und Gleichberechtigung zu sagen hatte, das hören Sie gleich. Und auch ein Thema unter Strom, die evangelische Pfarrerin Theresa Brückner erzählt, wie sie sich das zweite Corona-Ostern vorstellt. Gestern um kurz vor 9:30 ging die Nachricht über die Agenturen, dass Uta Ranke-Heinemann gestorben ist. 93 Jahre wurde sie alt. So kurz vor 9:30, das war zu knapp, um sie in der Tag-für-Tag-Sendung von gestern zu würdigen, aber wir tun es heute. Als ihr Beruf wird gern Kirchenkritikerin angegeben. Das ist eine Verlegenheitslösung. Sie war die erste katholische Theologieprofessorin weltweit. 1969 habilitierte sie sich. Aber knapp 20 Jahre später war es dann mit der katholischen Unikarriere schon wieder vorbei. Dass sie die Jungfrauengeburt anzweifelte, führte 1987 zum Entzug der Lehrerlaubnis, damals stark öffentlich beachtet. Aber anstatt ihre Lebensdaten jetzt zu referieren, wiederholen wir ein legendäres Interview vom Februar 2013. Damals hatte gerade Benedikt XVI. Seinen Rücktritt vom Papstamt angekündigt. Josef Ratzinger zweifelt ja nicht öffentlich an der Jungfrauengeburt. In jenem Februar jedenfalls verspürten die deutschen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung ein bisschen Reformlust. Und es lag der Vorschlag auf dem Tisch, Frauen ein besonderes Diakoninnenamt zu gönnen. Mein Berliner Kollege Matthias Hanselmann hat Uta Ranke-Heinemann gefragt, was sie von der ganzen Sache hält. Hören Sie das 8 Jahre alte Interview in voller Länge.
Ist das an sich schon ein Schritt in die richtige Richtung?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das steht ja schon in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Es gibt viele Sachen, die ihm so zu unbedeutend sind und die lässt er von Frauen erledigen. Und nichts anderes passiert hier. Diakonissen sind sie nicht geworden. Diakonissen gab es früher, aber sie wurden wegen ihrer monatlichen Verunreinigung, also die Menstruation, die Verunreinigung durch das weibliche Blut spielte damals in der Antike eine große Rolle. Dadurch haben sie das Diakonat, was sie auch jetzt noch nicht bekommen, nie bekommen. Also Diakonissen ist nicht der richtige Ausdruck.
Da reden wir vielleicht gleich noch etwas ausführlicher darüber. In den deutschen Bistümern sind 13% der oberen Leitungsämter ohne Ordinariat mit Frauen besetzt. Auf der mittleren Ebene sind es 19%. Nach Angaben der Bischofskonferenz lag der Frauenanteil vor 8 Jahren in diesen Positionen bei 5 bzw. 13%. Frau Ranke-Heinemann, die Kurve geht doch also nach oben. Ein Fortschritt?
Mal, was Sie dafür Zahlen nennen, ich meine, das ist doch Irrsinn. Gucken Sie doch mal, gucken wir doch mal wirklich nach oben. Hm. Im Vatikan kommst du als Frau nur mit dem Staubsauger nach oben. Und ja, gibt es Kardinälinnen, gibt es Bischöfin? Also es ist doch der reine Junggesellenverein, wo nur die Jungfrau Maria Zutritt hat.
Also die Zahlen habe ja nicht ich mir ausgedacht, die sind ja von der Bischofskonferenz.
Ja, ich rede auch nicht gegen Sie, Herr Hanselmann, sondern Sie mussten eben den Unsinn der Bischöfe, der jetzt als Fortschritt verkauft wird, mussten Sie eben oder durften Sie lesen. Ja.
Nun gut, wir sind 19% auf der mittleren Ebene, aber die Frage ist ja, was haben die Frauen in diesen Leitungsämtern?
Sie haben keine Leitungsämter, das ist alles. Was sind das denn für Leitungsämter? Oder wenn du wirklich eine Missio Canonica bekommst, hatte ich ja auch, also Lehrbefugnis, kaum fängst du an zu denken und sagst, ja, sagst du was, dass du also, da du selber Kinder bekommen hast, hast du das auch gemerkt, dass sie nicht vom Heiligen Geist sind. Du nimmst deinen Verstand wahr und sagst, dass eine solche Jungfrauengeburt eben nur für Märchengläubige gültig ist.
Und schon ist die Missio Canonica wieder weg.
Natürlich, da ist er bei mir jedenfalls weg gewesen.
Es gab die Idee, wir müssen darüber nochmal reden. Es war ein Vorschlag, ein Diakonat für Frauen einzurichten. Diese dürften dann segnen. Sie dürfen wohl auch Gottesdienste halten und Ähnliches. Allerdings eben ohne Ordination. Sind Sie dann sowas wie Priesterinnen zweiter oder dritter Klasse?
Was sind überhaupt keine Priesterin. Segnen? Abraham hat seine Söhne, mich hat sogar mein sterbender Mann einen Tag vor seinem Tod gesegnet. Das heißt, er hat gesagt, du bist gesegnet. Also mit anderen Worten, seit wann können nur diese Frauen, die jetzt da von den Bischöfen also als hervorgehoben uns gezeigt werden, jeder kann segnen. Jede Mutter, jeder Vater. Jawohl.
Der Einfluss der Frauen in der Kirche hängt nicht am Ordinariat, betonte Kardinal Walter Kasper.
Ja, ist klar.
Woran hängt er eigentlich?
Ach, wissen Sie, ich kann das ganze Gerede nicht mehr hören. Also es ist doch dummes Zeug. Eine derartige Frauenverachtung. Gucken Sie mal, früher, vor dem Jahre 1, wurden die Menschen nicht nach Gläubigen und Ungläubigen unterteilt. Aber dann wurden sie im Jahr 1 zu einer Märchenstunde umgeschaltet, infantilisiert. Und die Menschen werden wieder infantil. Sie werden zu das ist noch zu viel gesagt, sie werden zu Schafen von Hirten und Oberhirten geleitet. Und alle Hirten sind Männer und alle Frauen sind Schafe.
Ein solches Schaf ist die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU. Die ist auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und sie sagte, es müsse auch auf geistlicher Ebene Veränderungen geben. Das von uns eben besprochene Diakonat sei ein wichtiger Schritt, sagt diese doch intelligente Frau, Frau Ranke-Heinemann. Aber die Priesterweihe für Frauen läge noch in weiter Ferne.
Es ist nicht das Diakonat. Es ist eine für Frauen, für die Schafe sozusagen angeschneiderte Diakonat. Es ist was anderes. Die Diakone, die männlichen, haben eine andere Position, sind schon in der Hierarchie eingeordnet. Die Frauen nicht. Es ist einfach eine einen Namensmissbrauch. Dass man da, auch man denkt, man nennt das jetzt Diakonissen, dann sind einige damit zufrieden. Ich nicht, denn ich weiß, was Diakonissen waren, weswegen sie weggeschafft wurden und dass sie es nicht bis jetzt geworden sind.
Soll das eine Art Beruhigungspille sein für die katholischen Frauen, um sie an die Kirche zu binden und nicht weglaufen zu lassen?
Ja, irgend sowas wird es wohl sein, dass wir denken, ach, wir müssen da mal ein bisschen schön reden in den oberen Leitungsfunktionen und so weiter. Die beginnt bei mir oben beim Papst, aber die ist ja auch gar nicht gemeint. Leitung eben für Frauen, die also die niedrigen Arbeiten verrichten und da leitend sind.
Glauben Sie denn, dass es jemals Priesterweihe für Frauen geben wird und dann sogar die Möglichkeit für eine Päpstin entsteht?
Glaube ich nicht.
Frau Ranke-Heinemann, der Kölner Kardinal Joachim Meißner hat heute einen Verlust des Vertrauens in die katholische Kirche beklagt. Dieser Verlust resultiere aus unserem eigenen Versagen als Kirche, sagte er. Die sexuellen Missbräuche und die Abweisungen einer vergewaltigten Frau in zwei unserer katholischen Krankenhäuser. Es schmerze besonders, wenn das Urteil vom Innern der Kirche nach außen geht. Aber er relativierte das Ganze gleich wieder und warf der Gesellschaft eine unverhältnismäßige Reaktion auf diese Missstände in der katholischen Kirche vor. Er beklagte, dass, Zitat, unser Versagen dramatisiert und multipliziert wird, als ob es nichts anderes mehr bei uns gäbe. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören?
Ärgere ich mich. Also die ganzen Missbrauchsfälle dürfen gar nicht aufgedeckt werden. Jetzt der Professor Pfeiffer ist da ja auch gescheitert, denn Ratzinger hat damals noch Kardinal 2001 ein lateinisches Schreiben, was bei allen Bischöfen im Tresor liegt, De Delictis Gravioribus, über schwererwiegende Verbrechen geschrieben. Und da ist ausdrücklich gesagt, unter Strafe der Exkommunikation sind die Bischöfe verpflichtet, alle Fälle ausschließlich an den Vatikan zu melden. So, und wenn jetzt der Kriminologe Professor Pfeiffer hat ja dann auch aufgehört, weil es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, da irgendwie ein Licht reinzubringen, solange der Papst sein Schreiben De Delictis Gravioribus nicht zurücknimmt. Aber das habe ich noch nicht gehört.
Ein Punkt ist mir noch sehr wichtig. Der Noch-Papst Josef Ratzinger hat ja immer wieder betont, dass sich die katholische Kirche auf die alten Werte besinnen solle, sich nicht dem Zeitgeist beugen solle und so weiter. Hat er damit nicht irgendwo auch recht? Aus der Sicht der Kirche ist vielleicht gerade das Beharren auf der Tradition, auf Dogmen, den alten Regeln. Ist das vielleicht das Einzige, was der Kirche noch bleibt? Alle anderen können ja gehen.
Also, Papst Benedikt hat ja jetzt sein neuestes Buch geschrieben über die Kindheit Jesu.
Ja.
Er schreibt in diesem Buch, Maria habe ihren Sohn durch ihr Ohr empfangen, durch ihre Worte zu dem Engel, mir geschehe nach deinem Wort. Durch ihren Gehorsam sei Maria Mutter geworden. Ich sage, die Gynäkologen können jetzt ihre Praxis schließen und werden durch Hals-Nasen-Ohrenärzte ersetzt. Der Ohrsex als Durchbruch in der Sexualforschung in der neuen Vatikanstudie des Buches von Josef Ratzinger, Jesus von Nazareth, Auflage 1 Million. Also mit anderen Worten, Jahrhunderte historisch-kritischer Textforschung der Protestanten wird vom Papst in den Papierkorb geworfen. Wir müssen das alles wieder wörtlich nehmen. Ja.
Und müssen.
Ja, und also mit anderen Worten, ich sage ja Infantilisierung. Klapperstorchmärchen werden uns erzählt.
Sagt.
Ohrsex.
Sagt Uta Ranke-Heinemann. Ich möchte jetzt nochmal Ihren Buchtitel erwähnen. Zum Abschluss unseres Gespräches vielen Dank an Uta Ranke-Heinemann, Autorin des Buches Eunuchen für das Himmelreich. Beschreibt den Ohrsex in der katholischen Kirche und mehr. Katholische Kirche und Sexualität ist ihr Thema von Jesus bis Benedikt den 16.
Sie haben ja mein anderes nicht erwähnt. Nein und Amen, mein Abschied vom traditionellen Christentum. 9. Auflage 2011, Heine Taschenbuch.
Wunderbar, vielen Dank.
Bitte.
Die Jungfrau, der Junggesellenverein und der Staubsauger. Zur Erinnerung haben wir ein 8 Jahre altes Interview mit Uta Ranke-Heinemann gesendet. Römisch-katholische Diakoninnen gibt es übrigens immer noch nicht. Die Idee der stillen Tage rund um Ostern ist vom Tisch. Die Bundeskanzlerin hat dafür sogar um Verzeihung gebeten. Aber ausgerechnet für die Kirchen ist nicht ganz klar, was sie Ostern tun oder was sie lassen sollen. Anfang der Woche gab es ja seitens der Politik die Bitte, am höchsten christlichen Feiertag auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Das löste erhebliche Irritation in der EKD und in der Deutschen Bischofskonferenz aus. Die Bitte hat die Bundesregierung wieder zurückgezogen, aber aus der Welt ist das Thema nicht. In unseren Informationen am Morgen haben Sie dazu um 8 Uhr den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm gehört. Er sagte,
die Osterbotschaft war noch nie so wichtig wie gerade jetzt. Die Menschen sind verwundet, sind nervös, sind erschöpft. Und es ist so wichtig, jetzt dieses Licht am Horizont auch kraftvoll weiterzugeben. Und gerade jetzt ist die Osterbotschaft. Christus ist auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Dunkelheit siegt nicht, sondern das Licht. Gerade jetzt ist es doch so wichtig. Und deswegen ist es schon gut, dass wir als Kirchen die Möglichkeit haben, das auf allen Kanälen den Menschen nahezubringen, in die Herzen zu bringen.
Ich bin nun verbunden mit Theresa Brückner. Sie ist evangelische Pfarrerin in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Aber ihre Gemeinde ist weltweit, denn sie ist digital aktiv in den sozialen Medien. Alles unter dem Titel Theresa liebt. Guten Morgen, Frau Brückner.
Guten Morgen.
Ja, bevor wir über die Kontroverse um Ostern sprechen, eine Frage noch. Warum dieser liebe Name, Theresa liebt?
Das liegt daran, dass sich der Stück für Stück entwickelt hat. Ich habe mich damit sehr wohl gefühlt und mittlerweile ist er für mich so ein bisschen wie so ein Imperativ. Also gerade auch im Blick darauf, wenn man irgendwie Gegenwind bekommt, ist es immer eine schöne Erinnerung daran, dass Liebe ja nun das oberste Gebot ist im Christentum und von daher fühle ich mich damit sehr wohl.
Allein der Gedanke, es könnte dieses Jahr schon wieder ein Ostern ohne Präsenzgottesdienste geben, hat heftige Reaktionen hervorgerufen. Liebesmangel war darin auch ein bisschen zu erkennen. Es wurde sogar zum Widerstand aufgerufen. Womit erklären Sie sich diese Heftigkeit?
Ja, diese Heftigkeit hat mich zum Teil auch überrascht, zum Teil nicht. Überrascht hat sie mich deswegen, weil wenn man sich die Zahlen angeguckt hat und wenn man das auch im Vergleich zu Weihnachten gesehen hat, dann war das erwartbar. Also wir haben uns als Kirchenkreis jetzt schon eine Weile darauf eingestellt, dass die meisten Angebote zu Ostern digital sein werden. Und andererseits kann ich aber auch verstehen, dass sich die Menschen gerade nach dem letzten Jahr gewünscht haben, dass dieses Jahr Ostern ganz groß gefeiert wird, mit vollen Kirchen, mit Christus erstanden. Und dass das natürlich jetzt aktuell nach dieser Zeit und nach dem harten zweiten Lockdown einfach nochmal umso schwerer fällt, kann ich auch verstehen.
Das evangelische Debattenklischee sieht ja so aus, dass die Diskutierenden einander sagen, du, ich bin zwar anderer Meinung, aber ich kann deine Meinung gut hören. Aber in dieser Corona-Zeit ist der Ton auch in evangelischen Debatten rauer geworden. Ich denke jetzt nicht nur an die Diskussion um Ostern, ich denke auch an diese grundsätzliche Diskussion, ob die Kirchen versagt haben, ob sie vor dem Staat kapitulieren. Heinrich Bedford Strom sagte gerade verwundet, erschöpft, gereizt. Also warum liegen die Nerven blank?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass da wirklich so ein Trauma aus dem letzten Jahr nochmal hochkommt, gerade jetzt um Ostern, dass sozusagen einfach auch viele Leute aus der Kirche sagen, das, was letztes Jahr uns zu Ostern passiert ist, das lassen wir uns dieses Jahr nicht mehr bieten. Ich glaube, dass deshalb die Stimmung dieses Jahr so enorm hochgekocht ist. Ich fand es aber auch einfach wirklich schräg, dass sich da zum Teil so enorm gegeneinander ausgespielt wurde. Also ich arbeite ja schon viele Jahre im digitalen Bereich und erlebe digitale Kirche wirklich als etwas ganz Wertvolles, als etwas, wo sich Gemeinde konstituiert und als etwas, wie Kirche auch wunderbar wirken kann, und zwar für Leute, die auch schon vor Corona gar nicht in Kirchengebäuden gegangen sind. Und jetzt wurde das gerade in den letzten Tagen so enorm gegeneinander ausgespielt und das Digitale oftmals nur als das Ersatzelement gesehen. Und das funktioniert halt so nicht. Ich finde, es muss beides Hand in Hand gehen. Und da habe ich das Gefühl, es liegen jetzt einfach bei allen die Nerven blank. Also das kann ich auch verstehen. Wir haben ja ein Vierteljahr neben unserer vollen Arbeitszeit unser Kind mitbetreut in einer Dreizimmerwohnung, die nicht Homeoffice-kompatibel ist. Natürlich sind alle einfach gerade erschöpft und müde und durch.
Nun gibt es die, die zum Widerstand aufgerufen haben. Es gibt aber auch die anderen, die sagen, ja, also Theater, Oper, Konzerte, Kabarett, all das kann seit vielen Monaten schon nicht stattfinden. Und dass die Kirchen überhaupt noch Gottesdienste machen können, ist ein großes Privileg. Wie sehen Sie das? Ist das ein Privileg?
Ich sehe das genauso. Genauso habe ich das auch schon zu Weihnachten argumentiert. Es ist ein großes Privileg. Und es braucht auch eine ganze Menge Verantwortung. Und natürlich sehe ich es, dass einige Orte und einige Menschen das vor Ort brauchen. Ich sehe aber auch die Menschen, die zum Teil sich nicht trauen zu sagen, ich möchte in dieser Pandemiesituation nicht den Kirchdienst machen. Mir ist das einfach zu gefährlich, die es zum Teil trotzdem gemacht haben oder sich damit eigentlich unwohl fühlen. Ich sehe die, die auch sich da nicht trauen, das zu äußern. Ich sehe die Leute, die das machen, obwohl sie irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Also es gibt ja immer zwei Seiten. Und ich finde, dieses Privileg muss man einfach wirklich ganz vorsichtig genießen und muss da auch versuchen, diese ganze Diskussion ohne so eine enorme Schuldzuweisung zu führen.
Manche Reaktionen auf die Bitte der Bundesregierung wirkten auch, ja, ich sag mal, gekränkt, so nach dem Motto, also ihr beschließt da etwas und ihr habt uns aber vorher gar nicht gefragt. Kann es sein, dass die ganze Systemrelevanzdebatte da auch hineinspielt? Also die bange Frage in den Kirchen, sind wir noch systemrelevant?
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich fand es auch ein bisschen schräg, dass dann da gleich ganz schnell von Einschränkung der Religionsfreiheit gesprochen wurde, was es einfach nicht war. Es war eine Bitte. Es war eine Bitte und für mich war es eine ganz wunderbare Bitte an dieser Stelle, dass es auch eine Form von Solidarität ist. Weil gerade im Blick darauf, dass auch alle möglichen anderen in der Gesellschaft gerade wirklich dem normalen Leben vor Corona nicht mehr nachkommen können, finde ich, ist es auch was Solidarisches und auch ein Beitrag zur Pandemiebekämpfung, wenn diese Bitte an die Kirchen herangetragen wird, auf Präsenzgottesdienste zu Ostern zu verzichten. Ich konnte das gut hören und auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Menschen das brauchen. Ich finde allerdings trotzdem, dass da zu heftig reagiert wurde, weil es war keinerlei Einschränkung der Religionsfreiheit. Es war eine Bitte für Solidarität und für Einschränkung eben dieser hohen Inzidenzwerte und der Pandemie.
Sie haben vorhin schon etwas aus Ihrer Gemeinde, Gemeindeerfahrung erzählt. Sie sind digital aktiv, Sie machen aber natürlich auch die klassische Gemeindearbeit mit Konfirmationsunterricht und so weiter. Und wenn Sie jetzt mal nach einem Jahr Bilanz ziehen, haben sich da digital und analog einander angenähert oder bleiben das verschiedene Gruppen?
Das kommt darauf an, wie flexibel da einerseits die Menschen in den Gemeinden sind und andererseits die Leute, die das gestalten. Also ich erlebe, dass Digitalangebote ganz wunderbar wahrgenommen und ernst genommen werden, wenn die Menschen, die sie gestalten, das auch wirklich mit Liebe gestalten und an dem auch Freude haben, was sie da gestalten. Weil das trägt sich dann natürlich auch nach außen. Und dann hat sich das an einigen Orten so ergänzt, dass ich jetzt aus einigen Gemeinden gehört habe, dass sie bei bestimmten Dingen sich gar nicht mehr sicher sind, ob sie da sozusagen das Digitale an dieser Stelle wieder abschaffen. Und ich glaube, dass ich das wirklich gut ergänzen kann, auch über die Jahre. Was aber nur funktioniert, wenn man es eben gerade nicht immer so als gegeneinander stellt, sondern wirklich als ein Hand in Hand gehen.
Welche Bedeutung hat der Gottesdienst in Ihren Gemeinden?
Naja, das ist gerade eine wirklich schwierige Frage, weil das ist, glaube ich, gerade sozusagen des Pudels Kern. Ich habe das Gefühl, dass gerade an dem Gottesdienst gerade der Kern der evangelischen Kirche ausgemacht wird. Und wenn man sich aber mal die letzten Jahre vor Corona angeguckt hat, dann sind zu den klassischen Gottesdiensten 4% aller Kirchenmitglieder in der evangelischen Kirche gegangen. Das ist nicht viel. Und deshalb sage ich immer, Kirche ist viel mehr als dieser Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und da habe ich das Gefühl, hat sich jetzt gerade im Blick, jetzt gerade mit dieser Bitte um den Verzicht auf diese Präsenzgottesdienste, eine enorme Debatte um die eigentliche Sicht der Kirche, um Ekklesiologie irgendwie entsponnen.
Ja, das Digitale, das wird oft als defizitär dargestellt oder als Übergangslösung für die Corona-Zeit, aber danach, da werde wieder richtig Gottesdienst gefeiert. Sowas hören wir ja ganz oft. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Was ist das Richtige am Gottesdienst?
Ja, genau. Ich habe die letzten zwei Tage auch immer so ein bisschen darüber lächeln müssen, dass es dann hieß, wir wollen normale Gottesdienste feiern und damit wurden die Präsenzgottesdienste gemeint. Und also für mich ist es schon seit Jahren nicht der normale Gottesdienst, sondern gerade Digitalgottesdienste sind genauso normal. Und ich erlebe das eben gerade auch, wir haben ein Format, das nennt sich Brot und Liebe. Wir feiern auch über Ostern, wir feiern diesen Sonntag auch Gottesdienst, immer abends um 20 Uhr. Und gerade da erlebe ich, dass das für viele Leute der normale Gottesdienst ist. Wo mir auch einige schreiben, sie gehen gar nicht mehr zur Kirche seit über einem Jahr und auch schon davor, weil das eine Form ist, wie sie Kirche erleben können.
Und wie werden Sie dieses Jahr Ostern feiern?
Digital, auf jeden Fall. Also da kommt natürlich auch noch dazu, dass dadurch, dass ich schwanger bin, einfach ich wirklich nochmal umso vorsichtiger bin. Ich werde mich auf keinen Fall in irgendeine Kirche setzen, einfach auch aufgrund des Risikos. Ich werde digital feiern, ganz wunderbar mit einem Karfreitag Brot und Liebe Gottesdienst um 20 Uhr und am Ostersonntag um 20 Uhr mit einem digitalen Gottesdienst, den ich auch mitgestalte, auch wieder über Brot und Liebe. Und dann haben wir vom Kirchenkreis so viele Digitalangebote über die Osterfeiertage, dass ich am Stück eigentlich Gottesdienste digital erleben könnte. Also da werde ich nochmal in Ruhe gucken, was auch gut passt für mein Kind und was wir uns da gemeinsam dann auch wirklich anschauen.
Brot und Liebe, über das digital Normale habe ich mit der evangelischen Pfarrerin Theresa Brückner aus Berlin gesprochen. Danke für das Gespräch, Frau Brückner.
Sehr gerne.
Ja, ich habe auch noch einen Digitaltipp für Sie. Wenn Sie wissen möchten, was in dem unter Verschluss gehaltenen Kölner Gutachten steht, über das wir so viel berichtet haben, dann hören Sie den DLF-Podcast Der Tag. In der Ausgabe von gestern, 25. März, finden Sie einen Besichtigungsbericht. Ja, ich bin Christiane Florin. Ich sage danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.